Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Die Sommerferien sind zu Ende, der Urlaub ist für viele vorbei und so einige Reisende dürften dabei extreme Erfahrungen gemacht haben. Extremwettererfahrungen vor allem. Zum Beispiel, wenn sie unterwegs in Griechenland waren, wo in einigen Regionen Überschwemmungen und Waldbrände Riesenschäden verursacht haben. Es gab Hitzerekorde und Brände in Portugal und Spanien, Starkregen in Slowenien und Österreich. So extrem war der Sommer noch nie. Und die Katastrophenmeldungen reißen nicht ab. Erdbeben in Marokko, Flutwelle in Libyen mit vielen Toten und Vermissten. Die Folgen des Klimawandels, sie treffen viele Regionen mit Wucht. Auch beliebte Tourismusdestinationen. Starkregen, Dürre, brennende Wälder. Wie wird sich unser Urlaubsverhalten ändern? Darüber wollen wir heute bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit diskutieren. Werden wir uns künftig andere Reiseziele suchen, die weniger stark von Extremwetterereignissen betroffen sind? Oder passen wir vielleicht ja auch unser Urlaubsverhalten daran an, indem wir zum Beispiel nicht mehr auf Campingplätze in Flussnähe oder im Wald gehen, wo Dürre, Überflutung oder auch Waldbrände drohen? Inwieweit beeinflussen Medien unser Reiseverhalten? Müssen sich beliebte Touristikregionen neu erfinden? Wächst angesichts der Wetterextreme bei Urlaubern das Bewusstsein für die klimaschädliche Seite des Reisens? Und was für Trends zeichnen sich ab? Welche Bedürfnisse und auch welche Einschränkungen möglicherweise verknüpfen wir mit dem Reisen heute und in Zukunft? Darüber wollen wir ins Gespräch kommen und sind auch gespannt auf Ihre ganz persönlichen Reiseerfahrungen, Ihre Einschätzungen und Ansichten zum Thema. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nicht nach Köln angereist, dafür aus verschiedenen Regionen Deutschlands zugeschaltet sind meine Gäste heute. Ich begrüße in Frankfurt Anja Kierig, Zukunfts- und Trendforscherin mit Schwerpunkt Tourismus und Freizeitkultur. Schönen guten Morgen, Frau Kierig.
Guten Morgen, Frau Hinrichs.
Und ich begrüße am Starnberger See Petra Thomas, Geschäftsführerin Forum Anders Reisen e.V., der Verband für nachhaltigen Tourismus.
Ja, guten Morgen, Frau Hinrichs.
Guten Morgen, Frau Thomas. Und herzlich willkommen in Ulm begrüße ich Professor Harald Pechlaner vom Lehrstuhl Tourismus der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und wissenschaftlicher Leiter des Kompetenzzentrums Tourismus des Bundes. Schönen guten Morgen nach Ulm.
Schönen guten Morgen zurück.
Alle sind an Bord, das ist schön. Fangen wir ganz konkret mit dem persönlichen Urlaubsverhalten an. Deshalb an Sie alle mal die Frage, wo haben Sie in diesem Jahr Urlaub gemacht und haben Sie dort etwas von den Auswirkungen des Klimawandels gespürt? Frau Kierig zum Beispiel.
Ja, ich habe die letzten drei Winter quasi so ein bisschen, das nennt sich ja heute Workation gemacht. Also ich habe längere Zeit, fast 2 Monate auf den Kanaren verbracht. Ich war die letzte Winter, also Dezember bis Anfang Februar auf Teneriffa. Und das ist natürlich eine Region, die definitiv in Zukunft noch viel, viel stärker vom Klimawandel betroffen sein wird. Speziell, wenn sich natürlich diese Destination nicht irgendwie rechtzeitig auch anpasst und gewisse Stellschrauben auch dreht. Das heißt also, das spürte man jetzt natürlich auch gerade im Sommer dort nochmal. Da war ich jetzt nicht unterwegs, aber die Inseln sind sicherlich davon stark betroffen.
Das heißt, Sie sind schon ganz bewusst in andere Reisezeiten ausgewichen, wo es vielleicht nicht so heiß ist, nicht so extrem ist.
Ja, also das hat zum einen private Gründe, dass ich denke, dass man im Sommer auch ganz wunderbar eigentlich hier vor Ort regional einfach nur ein paar Tage eben auch verreisen kann. Und dass ich denke, wenn ich eine Flugreise mache, eben auch, ja, bewusst dann eben auch einen längeren Zeitraum irgendwo verbringe. Also das ist schon etwas, wo ich mir gut überlege, wann fliege ich und wenn ja, muss ich das auch rentieren.
Mhm. Frau Thomas, wie ist es bei Ihnen? Wie war Ihr Urlaub dieses Jahr? Wohin ging es? Wohin geht es?
Ich bin in diesem Jahr tatsächlich in meiner Region geblieben, die normalerweise eben Norddeutschland ist, und war an der Nordseeküste und habe tatsächlich, wie Frau Kierig gerade beschreibt, immer mal ein paar Tage zwischendurch eingeschoben. Auch bewusst nicht während der Hamburger Schulferien, sondern so ein bisschen außerhalb der Saisonzeiten, um dann eben im Nahbereich Urlaub zu machen.
Haben Sie da schon irgendwas gemerkt an Klimaveränderung? Sieht man das auf Nordsee, Ostsee? Verändert sich da auch etwas?
Urlaub ist ja wie überall, sag ich mal, Wetter wetterabhängig. Das war schon immer so, weil Reisen hat irgendwie was mit Schönwetter zu tun. Zumindest wünschen wir uns das immer alle. Man merkt jetzt eben aber auch, dass selbst in Norddeutschland die Temperaturen, ich glaube, Hamburg hatte das erste Mal in diesem Jahr über 40 Grad. Das macht sich natürlich schon bemerkbar, weil das gerade für Menschen, die eben gesundheitliche Einschränkungen haben und ein bisschen Klima, also denen das Klima nicht gut bekommt, dann eben auch zunehmend Probleme bekommen. Regional meint das eben aber auch, dass zum Beispiel dann eben das Wasser einfach fehlt und vor allem die Landwirtschaft leidet.
Das hat man ja auch schon gesehen. Herr Professor Bechlaner, wie sind Sie gereist dieses Jahr? Wie hat sich Ihr Reiseverhalten gezeigt und möglicherweise auch mit Klimaveränderungen?
Ja, ich war zum einen auf einer Hochalm in den Alpen, auf der Südseite der Alpen. Das mache ich seit einigen Jahren. Das ist so mein persönlicher Rückzugsraum, schon über 2000 Metern, abgeschnitten gewissermaßen von allem, auch ohne Internet und Telefon. Das freut mich immer und muss allerdings dazu sagen, keine Frage, man spricht sehr viel von Tourismus und Landwirtschaft, insbesondere im alpinen Bereich. Aber es kommt zunehmend auch die Diskussion zur Zukunft der Forstwirtschaft. Ja? Denn diese Hochtäler in den Alpen sind gefährdet. Starkregen beispielsweise oder eben auch die brennenden Wälder. Mittlerweile auch der Borkenkäfer, der im alpinen Raum vielen Regionen zu schaffen macht. Das spürt man und das verändert auch die, sage mal, die Wahrnehmung von Risiko. Und ich sehe auch die Landwirte sorgenvoll in die Zukunft schauen. Ich war noch für ein paar Tage am Lago Maggiore in Italien, nahe an der Schweizer Grenze. Und ja, es gab da dann, ich war da schon gerade wieder weg und abgereist, ein Starkregenereignis mit unglaublichem Hagel, den es dort noch nie gegeben hat, den man nicht kannte und der viele Autos und auch Gebäude zerstört hat. Und ich war dann beruflich noch Ende August in Madrid. Das sage ich deswegen dazu, weil es eine Tagung war, die jährliche Tagung der Internationalen Vereinigung wissenschaftlicher Expertinnen und Experten im Tourismus. Und auch da, ich war gerade abgereist und dann kamen schon die Bilder über die Medien von den Starkregenereignissen in Zentralspanien und im Besonderen in Madrid. Also ich habe diesen Sommer mehrmals, nicht unmittelbar, aber indirekt doch Wetterextreme erleben und erkennen können, die möglicherweise auch unser Urlaubsverhalten ändern werden.
Ja, vielleicht nicht nur das von Ihnen persönlich, sondern generell von ganz vielen. Nun ist ja in diesem Jahr der Urlaub für viele wieder so richtig losgegangen, nachdem pandemiebedingt das Verreisen ja die Jahre zuvor sehr stark eingeschränkt war. Hat man jetzt eigentlich alles nachgeholt oder hat sich das Urlaubsverhalten schon geändert?
Also ich denke, dass sich hier immer noch Nachholeffekte erkennen lassen. Ja, wir reisen wieder und wir reisen auch, sag mal, mit Mustern, die wir bereits vor der Pandemie kannten. Ohne Zweifel ändert sich aber jetzt auch die Einstellung zum Reisen. Ich hätte schon den Eindruck, dass die Menschen bedingt durch eine Vielzahl von Krisen. Das ist zum einen die hier bereits diskutierte Klimakrise, aber es gibt eine Wirtschaftskrise, es gibt eine Energiekrise. Die Menschen spüren, dass sie weniger Geld im Geldbeutel haben und sich dann auch überlegen müssen, wie sie mit dieser neuen Situation umgehen. Viele Menschen wollen weiterreisen, aber indirekt kommt hier schon zunehmend auch die Frage, wohin will man reisen? Wie will man reisen? Und ich würde sogar meinen, dass die Entwicklungen in eine Richtung zeigen, wo man zunehmend auch die Frage stellen wird, warum man überhaupt reist.
Also ganz grundsätzliche Fragen. Frau Thomas, was beobachten Sie? Wie hat sich das Reiseverhalten verändert? Nachhaltig reisen hat sich Ihr Verband auf die Fahnen geschrieben. Boomt das jetzt mehr als bisher aufgrund der Klimaentwicklung?
Also wir sehen schon eine zunehmende Nachfrage nach klimabewussten und umweltfreundlichen, aber auch sozial fair gestalteten Reisen. Das ist aber immer noch kein großer Anteil des Reisemarktes, aber schon eine wachsende Nische, nenne ich das mal so, von den Zahlen her. Aber auch die nachhaltig reisenden Gäste verändern ein Stück weit ihr Verhalten. Wir haben eine vermehrte Nachfrage nach Anreisen per Zug oder Bus, was ja ganz erfreulich ist. Also da scheint das Klimathema zumindest bei der Anreise auch schon angekommen zu sein. Gerade die Nachtzüge erfreuen sich einer großen Beliebtheit und auch einer großen Nachfrage. Aber auch längere Reisen durch Europa mit den Zügen, mit mehreren Umsteigeverbindungen, mit dem alten Interrail-Ticket, das wieder so ein bisschen aufgelebt ist, sind durchaus im Trend. Ansonsten sehen wir tatsächlich, wenn wir so aus der Touristik rausgucken, ein ganz klassisches Reiseverhalten. Die Warmwasserzielgebiete, wie wir sie gerne nennen, also die südeuropäischen Mittelmeergebiete, erfreuen sich großer Beliebtheit nach wie vor. Aber es kommt durchaus zu nur kurzfristigeren Buchungen. Das heißt, Menschen warten ab, wie wird wohl während meiner Reisezeit eben dann das Klima vor Ort sein. Und da spüren wir eine größere Verunsicherung und zum Teil eben auch Zurückhaltung bei den Buchungszahlen.
Frau Kirch, die gesellschaftlichen Entwicklungen einordnen und auch das Reiseverhalten bzw. die Reisebranche ein Stück weit in die Zukunft zu prognostizieren anhand von Megatrends, das ist ja das, was zu Ihrer Profession gehört. Was zeichnet sich da mittlerweile ab am Horizont?
Ja, also ich denke, zum einen kann ich erstmal bestätigen, was Frau Thomas und auch Herr Pechle, Herr Dr. Pechle, Hanna gerade eben auch erwähnt haben. Also dass wir zum einen eben so ein Stück weit so einen Nachholbedarf haben, weil wir haben ja einfach diese paradoxe Situation, dass momentan wirklich wieder so ein präpandemischer Markt eigentlich existent ist, überall eigentlich die Reisezahlen eher steigen und die Nachfragen eben auch wieder wirklich weltweit gestiegen sind und gleichzeitig aber eben doch auch diese Signale haben, dass Menschen zum einen verunsichert sind durch diverse Krisen und zum anderen aber auch sozusagen in den letzten Jahren auch nochmal durch die Pandemie und vielleicht auch nochmal durch den Krieg gegen die Ukraine sich ein Stück weit eine Sensibilität für die Zusammenhänge in der Welt und auch mit dem Klima und den Fahrtabhängigkeiten entwickelt hat. Das heißt, wir haben wenn wir von Megatrends sprechen, haben wir diese großen Megatrend, wir nennen ihn Neoökologie, das beschreibt im Grunde genommen nicht das, was nur Nachhaltigkeit bedeutet, so aus diesem historischen Kontext heraus, sondern das, was eigentlich gerade innerhalb dieses Raums quasi auch an neuen Ideen und auch an Versuchen und auch an Möglichkeiten entsteht und auch woran gearbeitet wird, mit dieser Situation umzugehen. Und da fallen natürlich, das wurde gerade zum Beispiel auch in den Nachrichten genannt, globale Umweltbewegungen rein, wie Friday Future und die natürlich auch ein Stück weit Gesellschaft damit auch nochmal neu auch sensibilisieren und auch zeigen, wie aktuell doch auch in vielen Teilen der Gesellschaft dieses Bewusstsein dafür ist, gerade in einer jüngeren Gesellschaft. Das ist so der eine Punkt von diesem Megatrend Neoökologie und dann gleichzeitig aber natürlich auch, wie sich auch die Märkte, die Wirtschaft, die Ökonomie natürlich auch mittelfristig darauf anpassen, wenn wir eine veränderte gesellschaftliche Nachfrage und auch Anforderungen haben, dann zeigt sich das natürlich auch dort drin wieder, dass natürlich auch versucht wird, da ein bisschen drauf zu reagieren, sehr, sehr langsam. Also man darf bei Zukunftsentwicklung nie denken, dass das sozusagen von heute auf morgen passiert. Wir haben dann natürlich auch immer wieder Rückschläge, sage ich jetzt mal so, wenn man in eine bestimmte Richtung denken möchte. Und gleichzeitig aber zeigt sich schon auch im Vergleich zu den letzten 5, 6 Jahren, dass sich da durchaus eben auch was entwickelt und das nicht nur sozusagen dieser Wunsch quasi immer da ist und dann nicht das Buchungsverhalten entsprechend ist, sondern dass Menschen wirklich auch bewusster eben Reiseziele auswählen. Und da gehe ich wirklich auch, da stimme ich auch mit den beiden Vorrednerinnen zu, dass wir dort eben auch ein anderes Verhalten in Zukunft eben auch erwarten können und werden.
Es gibt passend dazu vielleicht eine YouGov-Umfrage, dass ein Drittel der Bürger Konsequenzen ziehen möchte aus der Klimakrise, insofern als sie nicht mehr in den Mittelmeerraum reisen wollen. Das ist zumindest das, was gesagt wird. Ob das tatsächlich dann eine Veränderung des Reiseverhaltens zeigen wird. Wir haben ja auch schon gesehen, Rhodos, da werden auch schon wieder Urlauber besuchen das schon wieder. Also es ist ja auch immer zweischneidig. Einerseits werden die Regionen teilweise zerstört, andererseits ist Tourismus für die Einheimischen natürlich in vielen Regionen die Haupteinnahmequelle. Auch das muss man natürlich sehen. Und wir haben erste Meldungen auch von Hörern bekommen, die reagiert haben auf unsere Anfrage. Hier schreibt uns zum Beispiel Peter Jans Krefeld. aus Krefeld, ich mache Urlaub im eigenen Land, weil ich umwelt- und klimaschonend reisen will. Fliegen lehne ich dabei total ab, Kurzstrecken besonders. Moralisch lehne ich Urlaube in politisch speziellen Ländern ab und dorthin zu reisen und Urlaub zu machen, wo Locals unter Bränden oder Erdbeben leiden, mit so vielen Toten, lehnt er auch absolut ab. Es muss verantwortlicher gereist und Urlaub gemacht werden. Ist das eine Stimme, die eher so eine Ausnahmestimme ist, oder kann man sagen, es gibt mehr, die sich Gedanken darüber machen, umwelt- und klimaschonend zu reisen? Ich gebe das mal in die Runde.
Also ich kann gerne was dazu sagen.
Ja,
ich glaube, dass der Urlaub im eigenen Land eben schon ein Thema ist. Ja, das ist nicht eine einzelne Stimme, sondern diese Stimmen werden mehr und mehr. Und wir merken, ein bewussteres Reisen oder ein bewussterer Umgang mit der Reiseplanung und eben auch mehr Verantwortung. Ja. Es hat ja auch Frau Thomas vorhin den Begriff fair verwendet. Viele Menschen spüren einfach auch die globalen Ungleichheiten. Sie spüren sie aber zunehmend auch selbst. Ja. Durch die Vielzahl der Krisen erkennen wir, dass wir Teil des großen Ganzen eines Planeten sind, und dass der schon eben auch leidet, dieser Planet, und dass wir alle auch einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten können. Reisen werden wir immer, aber das Reisen wird sich verändern. Und deswegen glaube ich, dass wenn jemand sagt, ich mache Urlaub im eigenen Land, ich möchte nicht in bestimmte Länder fahren, fliegen, die von denen ich das Gefühl habe, dass sie mit bestimmten Themen nicht fair umgehen. Flugscham als eine Entwicklung auf breiterer gesellschaftlicher Ebene, auch bei jungen Menschen natürlich, zeigen uns eigentlich auf, dass sich das Verhalten, das Reiseverhalten längst schon geändert hat. Das eine sind vielleicht saisonale Veränderungen. Man fährt vielleicht nicht mehr im August in bestimmte Destinationen des Mittelmeerraums, weil man vielleicht Angst vor Bränden hat. Das ist das eine. Aber das andere ist tatsächlich das Verhalten selbst, das sich wohl auch zunehmend ändert.
Frau Thomas, wollen Sie darauf noch eingehen?
Ja, gern. Also ich denke auch, dass beim Bewusstsein sich schon viel verändert hat. Das sehen wir auch regelmäßig an den Umfragen der großen Reiseanalyse, die ja einmal im Jahr organisiert wird und Reisegäste in Deutschland befragt. Und da sehen wir ein zunehmendes Bewusstsein, dass Menschen sagen, sie möchten gerne soziale Themen sind ihnen auf Reisen wichtig, aber ebenso auch ökologische Themen. Aber es ist immer noch eine riesige Diskrepanz zwischen dem, was man als Wunsch ausdrückt, und dem eigentlichen Reiseverhalten. Wir haben jetzt schon diese Saison, wenn man die genauer anguckt, freuen sich im Tourismus immer alle, dass wir von den Umsatzzahlen jetzt schon fast wieder an das vorpandemische Niveau herankommen. Aber es sind weniger Menschen unterwegs. Also die Umsatzzahlen sind gleich hoch, aber mit weniger Menschen erreicht, weil das Reisen ein Stück weit teurer geworden ist. Nichtsdestotrotz geht es ja nicht darum, zu überlegen, gar nicht mehr zu reisen, sondern tatsächlich den Weg dahin zu verändern. Und diese Sensibilisierung dafür, dass insbesondere Flugreisen nicht immer die erste Option sind, sondern man eben auch andere Alternativen mal prüfen kann, das ist sicherlich eine der Zukunftsaufgaben des Tourismus, gerade des innereuropäischen Tourismus. Denn die Langstrecke ist ja eher die Ausnahme. Sie hat vor der Pandemie ungefähr 8% aller Reisen ausgemacht, ist aktuell, glaube ich, noch bei 4-5% des Reisevolumens. Also das ist ohnehin nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, der auf der Fernstrecke unterwegs ist. Und alle anderen sind doch innerhalb Europas und auch gerne innerhalb Deutschlands. Ist nach wie vor das beliebteste Reiseland für deutsche Reisegäste.
Sie haben schon angesprochen, dass die Preise natürlich auch, weniger Menschen reisen vielleicht, aber der Umsatz ist trotzdem gut oder hoch wie vorher auch, vor Pandemiezeiten. Aber es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, und man muss sich so ein ökologisches Bewusstsein vielleicht auch leisten können, wenn die Flüge nach wie vor innerhalb Europas sehr, sehr günstig sind und gar nicht mit Zugtickets den Preisen dort mithalten können. Das sind natürlich auch Faktoren, die unser Urlaubsverhalten beeinflussen, neben den Klimaaspekten natürlich auch.
Ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir schauen müssen, dass umweltfreundlichere Transporte einfach günstiger sein müssen als diejenigen, die stärkere Umweltschäden verursachen. Und da setzen wir uns ja auch als Verband sehr intensiv dafür ein, dass man eben zum Beispiel Kerosin besteuert. Das ist ja einer der wenigen fossilen Brennstoffe, die nicht besteuert werden international, um da eben auch ein Gleichgewicht zu halten und vielleicht dann eher die Bahntarife oder Bustarife zu unterstützen, damit auch mehr Menschen möglich ist, tatsächlich umweltfreundlich zu reisen.
Frau Kierig, wie sehen Sie das? Wird das künftig auch davon abhängen, preislich, wie unser Urlaubsverhalten sich verändert? Also wir achten vielleicht auf mehr Umweltaspekte, aber da müssen ja auch ganz viele Faktoren zusammenkommen, damit wir uns das leisten können.
Genau, ich denke auch, das ist sicherlich so eine Diskussion, in der wir gerade sind, dass eben viel immer so ein Stück weit eben auch auf die Reisenden oder auf die Kunden und Verbraucher abgewälzt wird, sage ich jetzt mal. Man sagt immer so, ja, da ist ein großes Bewusstsein, aber letztendlich kauft oder nutzt das dann niemand. Aber ich denke, also was wir auch innerhalb dieses Megatrends Neoökologie erleben, ist eben, dass es hier so ein Stück weit in eine richtige, ich sage jetzt mal, in eine geteilte Verantwortung hineingeht. Also dass es wirklich so von allen Seiten eben auch Schritte bedarf und auch Schritte eingefordert werden. Und ich denke, das sieht man eben auch. Ich hatte vorhin die Klimabewegung erwähnt, dass dort einfach ganz stark eben auch Veränderungen eingefordert werden, die eben nicht nur quasi dann sozusagen auf Lasten vielleicht des Kunden, der dann eben diese Entscheidung treffen muss, sind, sondern eben wirklich auch von Seiten der Anbieter und von Seiten der Politik, von Seiten der Angebote eben auch strukturiert werden. Aber dass natürlich Preise beim Reiseverhalten immer eine Rolle spielen, ich denke, dass das zeichnet sich seit wir reisen in irgendeiner Weise ab, dass es dort natürlich einen Zugang braucht. Aber dass natürlich sozusagen auch ein naturnahes, ökologisches Reisen möglich ist. Ich glaube, auch das sieht man ja wirklich durchaus auch an Phänomenen, die vielleicht auch in der Nische stattfinden, aber wie Fahrradtourismus zum Beispiel. Also das sind ja, oder auch Wandern. Also das sind ja im Grunde genommen schon auch Möglichkeiten, wo ich relativ günstig eigentlich auch einen sehr nachhaltigen Urlaub machen kann. Also mittlerweile kann ich selbst beim Discounter mir eine Bikepacking-Ausrüstung zulegen. Also theoretisch ist das irgendwie auch möglich. Ich glaube, es ist dann immer so die Frage der Umsetzung.
Genau, und wie die Umsetzung geht und wie unser Urlaubsverhalten in Zukunft aussehen wird, darüber diskutieren wir gleich nach den Nachrichten weiter. Gerne können Sie sich an der Diskussion beteiligen unter 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Weiter geht es mit der Lebenszeit und unserem Thema heute: Starkregen, Dürre, brennende Wälder. Wie wird sich unser Urlaubsverhalten ändern? Wir haben schon gehört, die ganzen Destinationen, Griechenland, Italien, Österreich. Es sind so viele Regionen, die von Hitze, von Überflutungen betroffen waren. Das wirkt sich natürlich aus, auch auf unser Urlaubsverhalten. Einige sagen, ein Drittel bei Befragungen, sie würden vielleicht nicht mehr so gerne im Mittelmeerraum reisen. Es gibt schon durchaus auch bewussteres ökologisches Verhalten. Ist natürlich auch eine Preisfrage. Auch darüber diskutieren wir. Und wir sind gespannt, wie sich Ihr Urlaubsverhalten möglicherweise verändert. Haben Sie persönliche Erfahrungen gemacht im Urlaub mit großer Hitze oder Dürre, mit Waldbränden in der Nähe oder Überschwemmungen? Und wie reagieren Sie darauf? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir diskutieren weiter mit Anja Kierig, Zukunfts- und Trendforscherin mit Schwerpunkt Tourismus und Freizeitkultur, mit Petra Thomas, Geschäftsführerin Forum Anders Reisen, der Verband für nachhaltigen Tourismus, und mit Professor Harald Pechlaner vom Lehrstuhl Tourismus der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und ich begrüße jetzt unseren ersten Hörer in der Runde. Erik Schlosser ruft uns aus Hessen ein. Schönen guten Morgen, Herr Schlosser.
Guten Tag, mein Name ist Schlösser.
Schlösser, Entschuldigung.
Und ich rufe aus Bremtal an, das ist im Taunus.
Aus Bremtal im Taunus. Erzählen Sie, wie reagieren Sie auf solche Nachrichten und vielleicht auch auf persönlichen Erfahrungen mit extremen Wettereinflüssen? Beeinflusst das Ihr Urlaubsverhalten?
Ja, natürlich auch. Ich bin schon lange nicht mehr im Urlaub gewesen. Wo ich aber drüber reden wollte, ist über das generelle Reiseverhalten, was sich in Zukunft deutlich verändern wird. Ich denke, es wird immer weniger Menschen geben, die sich leisten können zu reisen, auch in unserem Land. Dabei, finde ich, ist Reisen gerade für junge Menschen ganz besonders wichtig, um die Welt kennenzulernen, um andere Kulturen kennenzulernen. Und wir diskutieren ja in unserem Land auch über ein freiwilliges oder über ein soziales Pflichtjahr und über die Bundeswehr und so weiter und so fort. Da könnte man doch nur als Idee, als Zukunftsvision eine Nummer draus machen, um das zu verbinden. Also sprich, dass so junge Menschen nach der Schule oder nach der Bundeswehr generell ein Jahr, ein halbes Jahr beispielsweise auf Reisen, ein anderes halbes Jahr in einem sozialen Engagement mitarbeiten und da aber nicht für Urlaub machen oder für Party und Saufen, darüber reden wir nicht, sondern um die Welt kennenzulernen. Da gibt es die Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit, GIZ, früher die GTZ, und die sind in allen Ländern vertreten, also fast in allen Ländern vertreten. Und wenn man das staatlich organisiert, kann man dieses Verhalten auch nachhaltig gestalten und man gibt vor allen Dingen den jungen Menschen, zeigt ihnen, wie die Welt aussieht, lässt sie die anderen Völker kennenlernen. Und das wiederum, bin ich mir ganz sicher, das beeinflusst auch nachhaltig deren eigene Meinung zum Thema Umwelt und unserer Erde. Wenn man sieht, wie andere Menschen in anderen Ländern leben oder leben möchten. So, das war im Prinzip so die Idee dazu.
Ja, Herr Schlösser, das ist eine ganz wichtige und spannende Anregung, die Sie da ins Gespräch bringen. Weil es geht ja beim Reisen natürlich um den Erholungsaspekt, auch gerne um schönes Wetter, was wir haben wollen. Aber natürlich auch um die Begegnung mit anderen Kulturen, das Kennenlernen anderer Regionen. Es gibt natürlich viele Aktionen, auch wie Sie haben die GIZ erwähnt, Work-and-Travel-Geschichten. Also, und das ist ja auch oft die Frage, haben junge Menschen überhaupt noch die Chance, so wie jetzt vielleicht die Generation 50 plus durch die Weltgeschichte zu reisen, viel kennenzulernen, ohne ein schlechtes Umweltgewissen zu haben. Die ältere Generation hat gesagt, okay, ich habe das alles schon gesehen, ich kann mich jetzt auf die Naherholung stürzen, das geht auch. Aber da zeigt sich ja schon, dass es da Unterschiede auch in den Generationen gibt. Und ich möchte das gerne mal mit in die Runde geben. Also wie wichtig ist diese Bedeutung auch, das Kennenlernen anderer Kulturen? Und muss man das vielleicht auch stärker fördern, dass man das sagt, okay, das ist jetzt nicht nur im Urlaubsstil, sondern auch möglich, die Begegnungen zu schaffen, die Horizonterweiterung, die auch möglich ist für junge Menschen?
Vielleicht darf ich darauf antworten. Also ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt, den der Herr Schlösser dort eben auch erwähnt hat. Also dieser kulturelle Austausch eben auch, der durch das Reisen da ist und dass wir eben sozusagen nicht aufgrund von dieser von dem Klimawandel und auch von aktuellen anderen Krisen in diese Tendenz gehen, sagen, wir müssen alle verzichten. Also das bringt im Grunde genommen niemand was. Das bringt weder dem kulturellen Austausch was, das bringt noch was den Destinationen oder den Orten oder der globalen Gesellschaft allgemein. Was wichtig ist, und das hat die Frau Thomas eben auch schon mal gesagt, dass wir einfach sozusagen gucken, wie reisen wir und wie reisen wir irgendwo hin und was bewirkt man eigentlich vor Ort und was bewirkt es auch mit uns selber. Und das war eben auch ein Aspekt, den Herr Schlösser angesprochen hat. Also dass man im Grunde genommen ja auch dass man möglichst so reist und unterwegs ist, dass man eben auch etwas mitnimmt, das einen verändert. Wir nennen das ein bisschen so Resonanzerfahrung, die man macht in dem Moment, in dem man halt einfach Beziehungserfahrungen erlebt und Beziehungsmomente hat. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade auch für jüngere Menschen und aber nicht nur für jüngere Menschen, sondern generationsübergreifend, dieser Aspekt des Reisens zu ermöglichen. Und also das halte ich auch für ein ganz großes Interesse in der Bevölkerung oder eine Sehnsucht in der Gesellschaft.
Ja, Sie machen es ja auch als Trend aus, Resonanzerfahrungen im Tourismusbereich. Wie kann man sich das vorstellen?
Also prinzipiell kann man das nicht nur auf den Tourismus beziehen, sondern auf die gesamte Gesellschaft. Es gibt von Hartmut Rosa dieses Buch von 2016, Resonanz, also neue Soziologie der Weltbeziehungen, wo er im Grunde genommen das als eine Antwort auf eine zunehmende Entfremdung in der Gesellschaft beschreibt. Das heißt Entfremdung in dem Sinne, dass wir sozusagen beziehungslose Beziehungen erleben. Und ich denke, das kann man auf den Urlaub ganz schön eben so sich projizieren, dass man eben irgendwo hinfährt, vielleicht eine Runde Spaß hat, ein wenig Erlebnis hat, zurückfährt in den Alltag und aber eigentlich sozusagen keine Erfahrung hatte, die einen wirklich in irgendeiner Weise transformiert. Wenn man aber Menschen fragt, was ist für dich sozusagen ein Moment gewesen, in dem du ein Stück weit auch vielleicht nachhaltig, nicht nur im Sinne von Ökologie, sondern eben eine nachhaltige Erfahrung gemacht hast, dann sind das meistens irgendwelche Beziehungsmomente. Das heißt, wo ich eine Resonanzerfahrung hatte, zwischen mir und einem anderen Individuum, zum Beispiel einer Begegnung kann das sein, aber das kann eben natürlich auch ein Raum sein. Ich kann also auch diese Resonanzerfahrung zu Natur haben oder auch zu Architektur, zu einer Kultur. Also da gibt es ganz unterschiedliche Resonanzebenen eben auch. Und das ist das, was einen sozusagen ja auch prägt und das, was auch Gesellschaften dann letztendlich weiterentwickelt und auch einen persönlich eben auch in der eigenen Biografie weiterbringt.
Herr Schlösser, das geht in so eine ähnliche Richtung, wie Sie jetzt auch angedeutet haben, ne? Durch das.
Richtig. Ich glaube, Reisen sollte man tatsächlich in die zwei Kategorien teilen, des reinen Urlaubs, Spaßvergnügen oder Geschäftsreisen und Studien und zwar Bildungsreisen. So, und junge Leute, die müssen sehen, wie andere leben. Ich habe die Welt gesehen, ich habe also viel in der Welt gesehen und ich habe mir immer die Zeit genommen, also ich kann nicht am Strand sitzen, ich bin zu hippelig, die Zeit genommen, rauszugehen und zwar ins Landesinnere. Ich wollte immer wissen, wie leben die Leute da, wie schaffen die das? Und dann habe ich was festgestellt, egal wie arm die Leute sind, sie halten zusammen. Und das ist, was in unserer Gesellschaft mehr und mehr verloren geht. Die Leute werden nicht mehr gefragt, bist du Deutscher, sondern bist du rechts oder links? Bist du AfD oder CDU? Entschuldigung, wir sind doch alle mit einem klaren Kopf unterwegs.
Ja? Genau,
deswegen
wir sind.
Lernen, Gemeinschaften zu bilden, lernen, miteinander zusammenzuarbeiten. Und das dann später in ihrem eigenen Leben, in der Familie, im Verein, in der Politik überall umzusetzen. Darum geht es in der Idee.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Schlösser, dass Sie uns das mit reingebracht haben. In die Diskussion,
gerne.
Dass es ja eben darum geht, auch Beziehungen aufzubauen, nachhaltig zu reisen, in jeder Hinsicht neue Erfahrungen zu machen. Das ist ja auch das, worüber in den Medien ja auch berichtet wird. Über Reiseziele in Deutschland und der ganzen Welt berichten wir ja zum Beispiel in unserer Sendung Sonntagsspaziergang. Und uns ist natürlich auch die Verantwortung bewusst beim Berichten über nahe oder ferne Reiseziele, wie ökologisch vertretbar ist die Anreise, welche Arten des Reisens, welche Begegnungen mit anderen Regionen und Kulturen möchten wir vorstellen, wie sensibel gehen wir damit um und auch vor dem Hintergrund von Waldbränden, Überflutungen, Hitzewellen und Dürre in beliebten Urlaubsregionen tangiert das natürlich auch unsere Auswahl der Themen und wir wollen wissen, wie die Situation für Einheimische und Urlauber sich möglicherweise verändert. Mein Kollege Andreas Stopp, der sonst beim Sonntagsspaziergang meistens vor dem Mikrofon sitzt, ist gerade unterwegs und recherchiert. Wir erreichen ihn in Italien am Gardasee und dort begrüße ich ihn jetzt am Telefon. Hallo.
Hallo, der Henrich.
Ja, der Gardasee ist ja ein Hotspot des Tourismus. Der war im Laufe dieses Sommers öfter in den Schlagzeilen, weil der Wasserpegel gesunken war. Wie ist denn aktuell die Lage und hat diese Nachricht die Besucherströme beeinflusst?
Also man muss wirklich sagen, sie beeinflusst sie immer noch. Noch heute im Frühjahr und im beginnenden Sommer gab es da diese Alarmmeldungen. Anders kann man es gar nicht sagen, als würde der Gardasee kurz vor dem Austrocknen stehen. Das war damals mangelhafte Recherche und das bringt mich auch gleich zum Punkt der Verantwortung des Journalismus in Bezug auf Berichterstattung. Damals hat man nicht genügend recherchiert und hat einfach übernommen, der Pegelstand sinkt und ist nur noch auf 23%. Das war vollkommen falsch, weil die Berechnung eine ganz andere Grundlage hat. Das würde jetzt zu weit führen zu erklären. Jedenfalls auch damals konnte man alles machen mit dem Gardasee, mit allen Schiffen und Booten fahren. Das hat dazu geführt, dass bis heute Menschen anrufen am Gardasee, die dorthin fahren wollen, sich bei ihren Quartiergebern erkundigen, kann man denn überhaupt noch Boot fahren? Ist überhaupt noch Wasser im Gardasee? Bis dahin, dass mir Immobilienmakler erzählten, um 20% ist die Nachfrage nach Immobilien rund um den Gardasee zurückgegangen, weil die Menschen einfach geprägt durch die Berichterstattung die das Bild haben, der Gardasee hat gar kein Wasser mehr oder jedenfalls fast keins mehr.
Genau, und das hat sich nicht als wahr herausgestellt. Ist vielleicht schon, der Pegel verändert sich durchaus, das sieht man. Auch hier sieht man Auswirkungen des Klimawandels, aber die Berichterstattung ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Gehen wir noch zu einem anderen Hotspot, nach Venedig. Dort wird ja demnächst ein Eintrittsgeld für den Besuch in der Stadt verlangt. Wie berichten Medien über dieses Thema? Ist das auch alarmierend? Ich so, okay, Venedig, das ist doch immer ja der Traum vieler Urlauber und jetzt muss man dafür zahlen, jetzt verändert sich ja auch dadurch möglicherweise das Urlaubsverhalten.
Also ich nehme die Berichterstattung so wahr, weil wenn die Überschrift heißt, Stadt führt eine neue Gebühr für Millionen, eine neue teure Gebühr für Millionen Touristen ein, dann ist das natürlich schon ein bisschen alarmierend. Wenn man dann bei den seriösen Medien nachschlägt, lernt man sehr schnell, das wird nur an 30 Tagen geschehen, an ausgewählten Tagen. Es kostet auch nur 5 €, kann man auch noch an Ort und Stelle bezahlen. Ob sich dadurch die Touristenströme werden lenken lassen, bleibt noch mal abzuwarten. Aber allein solche Schlagzeilen führen schon für eine Verunsicherung oder auch andere Schlagzeilen, um noch mal kurz zum Gardasee zurückzukommen. Die Angst um das Dengue-Fieber am Gardasee wächst. Urlaubsorte kämpfen gegen tropische Mücken. Und in anderen Regionen das besorgniserregende Herausforderungen. Selbst erfahrene Ärzte stehen vor einem Rätsel. Und so weiter. Also das sind schon Sachen, von denen wir wissen, dass sich Menschen wirklich beeinflussen lassen. Und da sind wir noch nicht mal bei den Social Media, die noch ein größeres Gewicht haben.
Das ist ein wichtiges Stichwort. Social Media spielt eine große Rolle. Auch die Berichte von Reisebloggern, von Influencer. Inwieweit leiten die Touristenströme? Vielleicht gebe ich das auch mal in die Runde. Frau Thomas, Frau Kirich, Herr Pechlaner, gibt es dazu Erkenntnisse?
Ja, gerne, wenn ich jetzt erst einmal einsteigen darf.
Ja, Frau Thomas.
Es ist tatsächlich so, dass nicht nur die Medien, die tatsächlich auf den Titelseiten von einer ziemlichen Sensationslust geprägt sind, dass die jede Schlagzeile die nächste übertönt. Das sehen wir sehr, auch haben wir auch sehr gesehen bei den Brandberichterstattungen auf Rhodos. Das waren wirklich schlimme Feuer, die waren ja aber sehr lokal begrenzt. Und auf einmal wurde über alle Feuer in der ganzen Region berichtet. Das hat sowas wie so ein Fahrwasser, was einmal ausgelöst ist, dass das jetzt das Thema des Sommers sein kann, über das dann alle Medien schreiben. Und es kolportiert sich natürlich noch viel stärker dann über die sozialen Medien, wo das dann ja auch entsprechend kommentiert wird und zu immer größerer Aufmerksamkeit tatsächlich führt. Mhm. Wir sehen aber, wenn wir Instagram angucken, ja vor allen Dingen eine bildgeprägte Reiseerfahrung. Und diese Bilder, die ja auch alle sehr stereotyp sind, erzeugen offensichtlich die Lust, dass immer mehr diese stereotypen Bilder auch von sich an einem bestimmten Ort machen wollen. Und wir haben da, ob das im Allgäu ist, da gibt es bestimmte Wasserstellen, die auch wirklich gefährlich sind, wo Menschen dann eben einfach wegen des normalen Fotos auf so eine Wasserkante stellen und da auch eben tatsächlich auch sehr viele Unfälle passieren und zunehmend Regionen deswegen abgesperrt werden müssen, weil Influencer dort nicht hinreisen, um ein Reiseerlebnis zu haben, sondern tatsächlich, um einfach ein schönes Bild zu machen.
Darf ich dazu was ergänzen?
Ja, natürlich. Andreas Stopp.
Also man geht mittlerweile so weit, dass durch Social Media der Respekt mehr und mehr schwindet. Professor Pechlaner wird wissen, wovon ich rede. Das Stichwort Praxer Wildsee als ein Beispiel. Ein wirklich romantischer See in Südtirol, wo vor nicht allzu langer Zeit ein Influencer draufgekommen ist, den quasi zu vermarkten in seinen Social Media Kanälen. Das hat dazu geführt, dass dieses kleine Tal geflutet wird von Touristen. Natürlich hauptsächlich zur Saison. Man hat sich jetzt allerhand einfallen lassen müssen, diese Touristenmassen, muss man wirklich leider so sagen, zu steuern. Aber das ist ein Beispiel, wie dann sehr schnell der Geheimtipp, wie zum Beispiel dieser Praxer Wildsee, degeneriert quasi und Hunderttausende machen sich dorthin auf den Weg. Und da sind die Social Media wirklich führend, mehr als die etablierten Medien. Wenn wir auf unsere Berichterstattung gucken im Deutschlandfunk, wir machen ja keine, wie soll ich sagen, Beratungsberichterstattung, sondern letztendlich fast das Gegenteil. Wir bringen die Welt nach Hause, damit die Leute nicht fahren müssen. Und vielleicht als eine Bemerkung noch, gerade gestern kam ein Hörerbrief, der sich sehr, sehr kritisch, wie viele andere auch, auseinandersetzt, auch mit unseren Reiseberichten. Ich darf es mal zitieren. Da schreibt jemand, es betrübt und deprimiert mich wirklich sehr, wie hemmungs- und schamlos in ihren Programmen, gemeint ist Deutschlandfunk, sinnlose Flug- und Fernreisen gefeiert werden. Da steckt natürlich eine Menge auch an Unterstellung drin. Wir feiern ja nicht Flug- und Fernreisen, aber wir müssen die Frage stellen, wenn wir die Welt nicht mal mehr über Medien nach Hause bringen können und auch gar nicht mehr in dem Maße reisen können, wie wir das gewöhnt sind in den vergangenen Generationen. Tja, was wird dann aus unserem Grundverständnis und aus unserer Weltreichweite?
Ja, das ist die Frage. Herr Pechlaner, ja?
Ja, vielen Dank, Herr Stopp, für die sehr gute Sicht auf die Frage und Rolle der Medien und natürlich nicht zuletzt auch der sozialen Medien. Ich denke natürlich schon, dass es da vieles gibt, was wenig oder schlecht recherchiert ist und deswegen auch sehr schnell dann in eine Sensationsmeldung mündet. Das kann das Beispiel Venedig, denke ich, auch ganz gut aufzeigen. Ähnliches hatten wir natürlich auch in Amsterdam oder in Barcelona. Es ist ja auch die Gesellschaft, sie polarisiert stärker. Das sieht man schon sehr deutlich und in den sozialen Medien kann man das auch sehr gut erkennen. Und da gibt es dann zunehmend auch diese Verhärtungen in den Diskussionen. Die einen sagen, man möge nirgends mehr hinreisen, denn es ist alles schlecht. Und die anderen sagen, natürlich werden wir weiterhin reisen, nur wird sich das Reisen eben verändern. Also die Polarisierung führt eben auch zu einer kritischeren Diskussion über das Pro und Contra, über das Für und Wider. Gerade die Overtourism-Debatte hat ja auch gezeigt, dass, und das wäre auch ein Gegenargument, dass ohne Zweifel auch eine gute Medienberichterstattung wichtig war, um die kritischen Entwicklungen des Tourismus aufzuzeigen. Und ich bin überzeugt, dass es diese kritischen Entwicklungen gibt. Wenngleich es immer noch sehr viele gibt, die der Meinung sind, dass Overtourism im Grunde genommen nur ein Medienprodukt sei. Das würde ich so eben nicht sehen. Die Medien sind ja, denke ich, immer auch ein Stück weit ein Spiegelbild gesellschaftlicher Entwicklungen und Wahrnehmungen. Einmal besser, einmal weniger gut, aber im Grunde genommen die Diskussion und soll die Diskussion stattfinden. Und je mehr wir natürlich auch fundierte Berichterstattung zur Verfügung haben, umso besser ist es. Die sozialen Medien, ein letztes noch, haben dazu geführt, Instagram ist ein konkretes Beispiel, dass eben auch viele Orte urplötzlich zu berühmten und wichtigen Orten aus der Sicht vieler potenziell Reisender wurden, damit erst recht überschwemmt wurden. Herr Stopp, genannt, von denen gibt es sehr, sehr viele. Venedig mag da vielleicht noch ein Sonderfall sein, weil es eine globale Bedeutung hat und ein Sehnsuchtsort für viele Menschen ist. Aber im Grunde genommen sehen wir jetzt in den Entwicklungen, dass Overtourism sich eigentlich auch ein Stück weit gesellschaftlich verfestigt hat und damit konkrete Fragen ausgelöst werden, wie wir zukünftig reisen und eben auch die Wirkung des Reisens zunehmend ein konkretes Entscheidungskriterium im Buchungs- und Entscheidungsprozess werden wird.
Da sehen wir, die Medien spielen eine wichtige Rolle. Andreas Stopp, vielleicht ein kurzes Fazit, auch bei Reiseentscheidungen, bei Aspekten wie Overtourism, bei Aspekten des nachhaltigen Reisens. Wie kann man da Einfluss nehmen? Wie kann man da eine Rolle spielen, die auch für die Urlauber eine Orientierung bietet?
Ja, ich würde fast gar nicht davon reden, Einfluss zu nehmen, bei der Wahrheit bleiben. Ich denke, man muss sich sehr gut überlegen, ob man titelt nie wieder Kroatien und dann stellt sich im Artikel dann heraus, geht nur darum, dass ein paar Umleitungen und Baustellen waren und die Familie dann 19 Stunden zurück nach Deutschland gebracht hat, was natürlich bedauerlich ist. Aber das zu titeln mit nie wieder Kroatien, wovon ja ein Signal ausgeht, da würde ich dann doch plädieren, behutsam vorzugehen, eben nicht die Alarmmeldungen nach vorne zu stellen, eben auch darauf zu achten, was macht eine solche Schlagzeile auch mit diesen Destinationen. Die Menschen leben davon. Das bedeutet nicht, dass wir hemmungslos reisen können, sollen und dürfen. Aber wir müssen ein bisschen auf das Gleichgewicht achten, denke ich.
Ja, vielen Dank, Andreas Stopp, für diese Einschätzung zur Wirkung und Verantwortung von Reiseberichterstattung auf das Reiseverhalten. Ja, und wir gucken, was unsere Hörerinnen und Hörer zu sagen haben zum Thema. Ich begrüße Christa Link, die uns aus Schwandorf in Bayern anruft. Sie war schon länger in der Leitung. Schönen guten Tag, Frau Link.
Ja, grüß Gott, ja. Ja, schön. Also, genau. Wir bleiben, mein Mann und ich, jahrelang schon in Deutschland. Nur in Deutschland. Ich sage immer, das bisschen Geld, wo wir haben, das lassen wir hier in Bayern. Und es ist wunderbar und ich kenne noch nicht einmal die ganze Oberpfalz. Ich würde nie, und das ist schon jahrelang meine Meinung, nie in ein Land fahren, wo Menschenrechtsverletzungen sind und dann bleiben nicht viel. Dann sagen sie, ja, bei uns in Deutschland, da ist ja auch nicht gut, das ist nicht richtig. Sag ich, kann nichts dafür, dass ich Deutsche bin. Das ist mein Land und mir ist so vieles nicht recht. Aber ich würde nie in die Schweiz gehen. Das Blutgeld, wo ich sage, wo dort ist, von dem vielen Unrecht, das ist Rauschgift und was weiß ich, Drogen und alles. Ne? Und aber mein bisschen Geld, wo ich habe, wo wir haben, das lassen wir hier. Und wir waren jetzt eine Woche in Bad Füssing. Herrlich, man kann Rad fahren, man kann ausgehen. Da braucht man da unten fast kein Auto. Das ist so schön, man muss ein bisschen was dazu beitragen. Also mir macht das nichts aus. Und das sagen Freundinnen, die fliegen die ganze Welt ab. Die machen Weltreisen, chinesische Mauern, wo sie überall schon waren. Dann sage ich immer, ich bin gläubig. das bisschen, wo ich noch hier bin, ich glaube, na, sage ich zu Jesus, falls ich raufkomme, ich weiß es ja nicht, es weiß keiner, dann ist es da oben schöner wie hier und ich brauche keinen Pfennig Geld. Ich schaue mich oft an, aber das ist mir egal. Die werden denken, ich bin verrückt. Das ist mir sowas von egal. Aber ich fühle mich wohl. Ja. Mir geht's gut. Ich bin so froh, dass ich gesund bin, dass ich rauchen kann. Ich bin 78 Jahre. Ich gehe noch in die Arbeit sporadisch. Das ist so wunderbar. Das genieße ich.
Ein Plädoyer für den Urlaub im Lande in Bayern. Ganz herzlichen Dank, Frau Link. Und nehmen wir gerne als Anlass, noch mal ganz kurz zu gucken, Urlaub in Deutschland. Ist das eine Reaktion, wo man sagt, okay, wenn in Europa, in anderen Regionen, in beliebten Touristenregionen mit so extremen Wetterverhältnissen zu rechnen ist und wir haben natürlich auch noch die Ahrtalüberschwemmung im Hinterkopf, wird trotzdem der Urlaub in Deutschland als mögliche Perspektive stärker in Betracht gezogen? Frau Kierig, können Sie das
ablehnen? Ja, also man kann sagen, dass dieser Trend zum regionalen Urlaub bereits vor der Pandemie eigentlich abzusehen war. Also das heißt, auch da stiegen schon die Zahlen, dass Menschen eher regional gereist sind. Und ich würde da ganz ehrlich gerne eher so regional als Aspekt sagen und nicht länderspezifisch, weil ich glaube, wenn man an der französischen Grenze oder an der Schweizer Grenze wohnt, dann ist regional eben, dann fährt man einfach in der Umgebung weg. Und was ich so beobachte, ist, dass es eben so diese Unterschiede gibt, ob ich sozusagen eine kurze Auszeit mache und dann fahre ich vielleicht eher mal in die nähere Umgebung. Und wenn ich aber sozusagen auch eine längere Reise plane, dann eben auch eher weiter weg. Das ist, denke ich, so diese Prognose, in die wir gehen können für die Zukunft. Und da würde ich auch nochmal so unterscheiden zwischen den was erwarte oder was möchte ich eigentlich sozusagen von dieser Auszeit oder von einem längeren Urlaub haben. Und da würde ich gerne auch nochmal unterscheiden zwischen einer kurzen Auszeit, die vielleicht wirklich auch einfach nur der Regeneration dient, um sozusagen auch mit diesem ganzen Work-Life-Blending oder Balancing zurechtzukommen. Also dieser Vermischung immer mehr von Arbeit und Freizeit. Oder geht es eben darum, auch wirklich dann sozusagen sich in irgendeiner Weise weiterzuentwickeln im Sinne von diesen transformativen Resonanzerfahrungen. Und die, glaube ich, kann man natürlich auch in der direkten Umgebung haben, gar keine Frage. Aber ich glaube, das suchen viele Menschen eher dann doch auch, wenn sie mal sozusagen ein Stück weit rausgehen. Vielleicht noch so ein kurzer Ergänzung dazu. Ich habe das vor der Pandemie, habe ich immer gesagt, so diese regionalen Geschichten waren so ein bisschen so diese Exotik vor der Haustür. Man hat das lange Zeit vergessen gehabt. Nun hatten wir aber ganz 2-3 Jahre, in der wir ganz viel Exotik vor der Haustür hatten, quasi ganz viel wiederentdeckt haben. Da gibt es immer noch viel zu entdecken und auch viele Sachen zu fokussieren. Und ich glaube, das zeigt sich sicherlich auch in Zukunft.
Auch ein möglicher Trend, wie sich unser Urlaubsverhalten verändert. Darum geht es auch gleich nach den Nachrichten. Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Starkregen, dürre, brennende Wälder. Wie wird sich unser Urlaubsverhalten verändern?
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und wir fragen weiter, wo die Reise hingeht angesichts von Starkregen, Dürre und brennenden Wäldern. Wie wird sich unser Urlaubsverhalten verändern? Viele sind möglicherweise skeptisch. Sollen sie künftig überhaupt noch nach Griechenland reisen oder nach Spanien, Portugal, Italien oder in andere Urlaubsregionen, die mit Extremwetter infolge des Klimawandels zuletzt besonders konfrontiert waren? Wie sieht es zum Beispiel auch mit Skidestinationen aus, wenn kaum noch Schnee fällt? Inwieweit müssen sich beliebte Touristikregionen neu erfinden? Wo passiert das vielleicht schon? Was ist nicht mehr machbar? Was wird sich wohin verlagern? Darüber wollen wir weiter diskutieren. Auch welche Aspekte heute und in Zukunft unsere Reiseentscheidungen beeinflussen. Wir haben vorhin schon gehört, die Medien, Social Media haben da einen ganz wichtigen Part. Zu all diesen Themen können Zukunftsforscher und Touristikwissenschaftler etwas sagen oder Reiseverbände, die sich im nachhaltigen Tourismus widmen. Deshalb diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr weiter mit der Zukunftsforscherin Anja Kierig, mit Petra Thomas vom Verband für nachhaltigen Tourismus und mit Professor Harald Pechlaner vom Lehrstuhl Tourismus der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und wir sind natürlich weiterhin gespannt auf Ihre Erfahrungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hat sich Ihr Urlaubsverhalten aufgrund der Extremwetterereignisse geändert oder lassen Sie sich davon nicht beeinflussen? Sie können sich mit Ihren Fragen und Erfahrungen weiterhin telefonisch beteiligen unter 00800 4464 4464 oder aber eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. www.deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Und ich begrüße jetzt am Telefon Herrn Ulmer. Schönen guten Tag, Herr Ulmer.
Guten Tag.
Ich lese, dass Sie seit 40 Jahren Bildungsreisen leiten. Das ist ja auch ein Aspekt, Bildungsreise. Ist das etwas, was im Trend liegt? Ist das etwas, was vielleicht zurückgeht? Was können Sie aus dieser Perspektive beobachten?
Ja, da ist eben traurig, dass das an Interesse stark nachgelassen hat. Der frühere Satz, Reisen bildet, interessiert immer weniger. Und bei den Studienreisen werden die Teilnehmer immer älter. Wir sehen auch bei den Kindern, dass kaum Eltern mit ihren Kindern in Ferien mal in ein Museum oder eine Kirche gehen. Das findet gar nicht mehr statt. Wenn ich vor 40 Jahren in Venedig war, da war der Massentourismus noch nicht da, aber es war ein Problem, ins Akademiemuseum reinzukommen. Da waren endlose Schlangen. Heute sind vielleicht 10-mal mehr Gäste in Venedig, aber an der Akademie gibt es keine Schlangen mehr, weil kaum mehr jemand reingeht. Da sieht man gravierende Veränderungen. Stattdessen macht man eben diese Kurztrips ständig mal für 3 Tage nach Venedig. Es geht ums Erleben, aber im Grunde nicht ums Verstehen. Und diese Idee, Reisen bildet und die Welt verstehen, indem man sich gründlich damit beschäftigt, fällt bei diesem Aktionismus, den der Tourismus heute häufig hat, halt völlig weg. Ich war mal vor 30 Jahren war ich in Nepal 3 Wochen lang und bin dort nicht nur für die Kultur gewesen, sondern bin mit einem Verwandten auch, der in der Entwicklungshilfe tätig war, zu Entwicklungsprojekten gefahren und saß nachher auf dem Rückflug etwas frustriert über die schwierige Lage von Nepal im Flugzeug und um mich herum schwärmten Hunderte von deutschen Touristen von der Schönheit von Nepal. Die waren nur auf Trekking, haben nur das positive Nepal gesehen und haben das Land im Grunde gar nicht kennengelernt.
Sie plädieren also dafür, also mehr in Resonanz zu gehen, was wir eben auch schon als Stichwort hatten, mit den Einheimischen, mit der Region und ja, sich da auch einzulassen darauf. Ist das tatsächlich etwas, ich möchte es mal in die Runde geben, etwas, was nicht mehr so gefragt ist?
Ich kann gerne.
Ja, Herr Pechlaner?
Auf Herrn Ulmer antworten. Ich finde das sehr schön, wie Sie das gesagt haben, Herr Ulmer. Natürlich, der Massentourismus ist da. Er ist durch die Globalisierung gewissermaßen weltweit gekommen und damit auch die negativen Begleiterscheinungen. Die Oberflächlichkeit und die Banalität des Reisens haben wir damit auch erleben können. Und ich bin allerdings der Meinung, dass Bildungsreisen oder insgesamt auch noch einmal breiter angelegt, Kulturreisen schon einen Stellenwert haben. Wir sehen das ja auch im Reiseangebot bei spezialisierten Reiseveranstaltern, dass ja ein bestimmtes Maß an Tiefgang, an Erfahrung und nicht an Erlebnis, wie ich sagen würde, eben auch weiterhin wichtig sind. Frau Sirik hat das ja mit dem Begriff der Resonanz in Verbindung gebracht. Also insgesamt, denke ich, wird sich was ändern, allein schon durch den Klimawandel und die höhere Sensibilität für diese Fragen. Die Wirkungen des Reisens werden zunehmend auch zu einer Verpflichtung. Ja, wir werden zunehmend mehr und mehr nur noch unter bestimmten Bedingungen reisen können. Die Besucherlenkung aufgrund der Digitalisierung wird zunehmen und jetzt kommt zu einer Art Schulterschluss zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wo natürlich auch dann das Thema Klimaschutz eine wichtige Rolle spielt. Ein Stück weit können wir dadurch auch den Aktionismus zurückdrängen, ob alles nur noch in Richtung Verstehen anstelle des Erlebens geht, das wage ich zu bezweifeln, aber es nimmt das Bewusstsein für Reisen schon allein aufgrund der genannten Rahmenbedingungen gewiss in nächster Zeit stärker zu.
Also doch kein Aus für die Bildungsreisen. Ja, wen höre ich da im Hintergrund? Frau Thomas, sind Sie das?
Nein, ich glaube, bei Ihnen war eben gerade ein Hall, aber ich würde tatsächlich gerne etwas ergänzen zum Thema Kulturreisen, weil die Beobachtung, dass die klassische Bildungsreise ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, das ist sicherlich eine richtige Beobachtung, aber sie hat sich einfach verändert. Statt sozusagen einer Studienreise, wo Oberstudienräte, das ist ja das Klischee, was man so ein Stück weit im Kopf hat, gemeinsam mit einem Führer immer die ganze Zeit hinterherlaufen und von einem Museum, von einem kulturellen Ereignis zum nächsten laufen, gibt es heute Reisen, die viel stärker auf Land und Leute eingehen. Also nicht nur den Museumsbesuch in den Vordergrund stellen, sondern eben auch ein Stück weit hinter die Kulisse schauen können. Dort vor Ort mit Menschen zusammenkommen, die vielleicht im Kulturbereich tätig sind und da ein Gespräch führen. Oder eben auch mal in die Produktion reingehen, wie Lebensmittel produziert werden oder wie vor Ort gekocht wird. Weil all das macht ja auch Kultur aus. Also ein sehr viel erweiterter Kulturbegriff. Und da sehen wir eine starke Nachfrage. Daneben bleiben aber auch die kulturellen Hochereignisse, wenn wir wieder bei Venedig sind, wie die Biennale in Venedig, die sind weiterhin sehr stark nachgefragt. Da sehen wir also immer noch, dass das Interesse groß ist.
Also nicht, ja, da würde ich mich anschließen an Frau Thomas. Also das würde ich auch sagen, dass sich das einfach verändert. Also dass wir einfach immer wieder das Reiseverhalten sich entsprechend eben auch gesellschaftlicher großer Transformationen verändert. Und dass wir durch den Individualtourismus natürlich auch verstärkt sozusagen auch individuellere Zugänge suchen. Und gerade so das Thema der Begegnung, der Authentizität, in Anführungsstrichen etwas überstrapaziert der Begriff, aber hat natürlich ganz stark eben auch die letzten Jahre oder auch das oder immer noch sozusagen die Wünsche geprägt. Und ich glaube, das betrifft sowohl diesen Individualtourismus wie auch den Massentourismus, die sich in beide Richtungen in irgendeiner Weise in den nächsten Jahren doch auch verändern werden. Und es bleibt halt nie so, wie es ist.
Gut, ich danke ganz herzlich Herrn Ulmer für diesen Impuls, den Sie uns gegeben haben, auch was das Thema Bildungsreisen und die Veränderung auch diesbezüglich, die damit verbunden ist, betrifft. Jetzt begrüße ich Herrn Lehmann aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Lehmann.
Ja, guten Morgen.
Herr Lehmann, wie ist Ihr Urlaubsverhalten? Wie hat sich da etwas verändert? Reagieren Sie auf die Klimakrise, auf die ganzen Brände, die Dürre, alles, was wir gehört haben oder auch auf ganz veränderte Ansprüche? Wir haben vorhin schon gehört, vielleicht nachhaltiger zu reisen oder in der Region zu bleiben. Wie ist da Ihr Zugang?
Ja, genau, das war ja auch mein Punkt, warum ich angerufen habe. Also ich gehöre noch zu der Generation, die vor dem Studium Interrail gemacht hat. Also ich bin mit der Bahn 4 Wochen durch Europa gefahren, mit dem Rucksack auf dem Rücken. Und da waren genau die Punkte, die eben auch gerade zur Sprache kamen. Ja, man hat zwangsläufig Kontakt zu den Leuten gehabt, weil man erstmal so herumgeradebrecht hat sowieso. Aber man musste dann mit den Leuten reden, um herauszukriegen, wo ist denn hier was? Wo kann ich schlafen? Ja, und dann hat man vielleicht die Reise auch vorher ein bisschen geplant, dass man gesagt hat, da gibt es was Interessantes zu sehen, da gehen wir mal hin. Aber wir sind zu Fuß gegangen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, auch gegen den Klimawandel. Wir müssen wieder zu Fuß gehen. Also es nützt nichts. Ich kann dann halt nicht nach Thailand und ich kann dann nicht nach Griechenland, wenn ich nicht mit der Bahn dahin komme. Hallo, ich kriege gerade ein Paket, danke.
Okay, Sie plädieren dafür, also mehr in der Nähe zu bleiben, das, was klimafreundlich Anreise
also
betrifft?
Also mit der Familie, also wir haben 2 kleine Kinder und da fahren wir an die Ostsee mit der Bahn. Dann nehmen wir die Räder mit. Und so wachsen die Kinder eigentlich im Prinzip auch so auf, dass man eben halt sagt, okay, wir bleiben dann da, dann gibt es tolle Sachen zu sehen. Also dann gibt es eine uralte Kirche, dann gehen wir mal ins Orgelkonzert oder sonst wohin. Oder wir wandern am Strand und gucken uns das da so an. Aber wir haben auch immer dann Kontakt zu den Leuten. Also wir wohnen dann bei Menschen, die uns ihr Zimmer vermieten. Dann fragt man mal herum, was ist denn heute Interessantes los? Dann geht man dahin. Also es ist einfach auch eine wunderbar entschleunigte Angelegenheit. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass man eben halt wirklich zu Fuß, zu Rad mit der Bahn, dass man das auch politisch fördern könnte, indem man halt wirklich realistische Preise macht. Ja, wenn ich also höre, dass also das Flugbenzin immer noch nicht besteuert ist. Also ich weiß noch, in meiner Jugend, da war das schon ein Thema. Und das ist ewig lange her. Und es ist immer noch das Thema, dass man sagt, ja, warum machen die das denn eigentlich nicht? Die Bahn kommt nicht hinterher, weil sie mit dem Flugzeug nicht konkurrieren kann. Und man müsste also, wie gesagt, auf 2 Ebenen ansetzen. Einmal die Politik, dass die das endlich mal gebacken kriegen. Und individuell, dass man sagt, ich mache das nicht mehr mit. Was soll dieses Wahnsinnstheater? Ja, dann ein Schüler von mir, der ist jetzt nach Rhodos. Ne? Klar, da habe ich gesagt, was ist das? Da ist doch gar nichts mehr. Nö, aber der Club ist ja auch trotzdem offen. Also, so, ne? Da brennt rundherum, brennt das. Ja, aber solange man dann seinen Flieger gebucht hat und da brennt es halt nicht, dann geht man da hin. Ja? Und dann sitzt man da am Pool. Und es ist unglaublich, was da passiert. Auch wie die das so abspalten können, das habe ich auch nie begriffen. Ja? Dass man dann in ein Land fährt, wo die 30% der Leute nichts haben und der Rest vielleicht ein bisschen und dann sitzt man da. Ich habe in meiner Zeit, als ich nach Portugal gefahren bin, da war der Kurs D-Mark, hatten wir da noch, 1:35. Da habe ich einen Traveler-Scheck eingelöst, 50 D-Mark. Dann bin ich mit so einem Haufen Geld rausgegangen. Ich hatte überhaupt gar keinen Platz für dieses Geld, weil ich das gar nicht auf, ich hatte das nicht im Bewusstsein, ja, dass es also 35 Mal mehr gibt, als ich jetzt da eingelegt habe.
Da hat sich natürlich viel verändert jetzt, ne? Die
ja,
Kosten
ja, ich meine,
für Reisen.
Ne, ja, na, aber ich meine, und das ist aber immer noch so geblieben. Ja, die Leute, wo ich hinfahren würde, dann da, die haben immer noch sehr, 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 sehr viel weniger als ich.
Ja.
So. Und das lernt man aber dann direkt kennen, wenn man dann mit den Leuten spricht oder weil man eben halt, wie gesagt, also es ist einfach ganz schrecklich, dass man das so ausblendet, dass man vom eigenen Verhalten her so richtig schön viel machen kann und dann gleichzeitig noch seinen Politiker vor Ort, den Abgeordneten, so lange piesackt, bis er dann endlich mal einen Antrag stellt.
Ja, das sind die verschiedenen Ebenen, die Sie angesprochen haben. Die politischen Rahmenbedingungen, die vielleicht auch ein nachhaltiges Reisen stärker ermöglichen und auch die individuellen Bedürfnisse beim Reisen. Möchte ich einfach nur Erholung, eine Woche raus oder möchte ich einen tieferen Kontakt haben? Das sind ja ganz verschiedene Bedürfnisse, die auch vielleicht durchaus gleichrangig nebeneinander her existieren können. Und ich möchte in diesem Zusammenhang, das passt nämlich ganz gut, Herr Lehmann, eine Mail, die wir bekommen haben von einem Hörer oder einer Hörerin. Sie schreibt, sie leben in Nordwestdeutschland und wollten eine Woche in London verbringen. Unsere jetzt erwachsenen Kinder lehnten eine Flugreise ab. Wir fuhren mit der Bahn in der ersten Klasse inklusive Menü und Getränke nach Wahl unter dem Ärmelkanal. Früh gebucht war diese Zugreise günstiger als ein passendes Billigfliegerangebot. Zudem die Fahrt zum Flughafen, Parkgebühren, Transfer zum Randlagenflughafen der Billig-Airlines in der Stadt und zurückgerechnet werden kann. Eine aufwendigere Recherche, zweimaliges Umsteigen, mit der Deutschen Bahn ein Abenteuer, aber insgesamt ein Erlebnis. Also das es zeigt ja auch, dass es geht. Es gibt Alternativen, klimafreundlicher zu reisen, aber das ist mit Aufwand verbunden, mit Zeit verbunden. Und das möchte ich jetzt auch noch mal kurz mit reinbringen. Wie sehen Sie das, Herr Pechlaner? Ist das etwas, wo man sagt, dass da müssen wir ganz anderen Hebeln ansetzen? Wir haben auch gehört, gerade Herr Lehmann, Sie haben ja auch darauf hingewiesen, Kerosinbesteuerung, wir warten auf den grünen Wasserstoff, dass das irgendwann möglich wird. Ist das eine Zukunftsvision und wann wird sie möglich sein? Das sind ja alles, die Mobilität müssen wir ja ganz stark beim Reisen mit einbeziehen.
Ja, vielen Dank. Und ich denke, die Diskussion ist sehr wichtig. In der Tat haben wir gestern, ich komme gerade von der Jahrestagung des Kompetenzzentrums Tourismus des Bundes auf dem Weg zum klimaneutralen Tourismus, das war der Titel der Tagung in Ulm, ging es eben auch um die Frage der Identifikation von klimaschonenden Anreisemöglichkeiten. Tatsächlich wird da auch viel geforscht in der Zwischenzeit. Wie können wir das technisch vor allem lösen, digitale Lösungen anbieten, damit die Menschen sehr schnell alternative Anreisemöglichkeiten zur Verfügung haben. Ich denke, da sind wir gut am Weg, aber da ist noch viel Luft nach oben und viel Potenzial, um hier eben auch dann für die Reiseplanung die geeigneten Informationen zur Verfügung zu haben. Es geht also nicht nur um das Bewusstsein für klimaschonendes, freundliches oder neutrales Reisen, sondern es geht auch nicht nur um Anreize für die Nachfrage nach klimaschonenden oder klimaneutralen Erlebnissen, sondern es geht eben auch darum, den Menschen zu zeigen, welche Alternativen sie haben, um sich auf den Weg zu machen. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Diskussion, die hier geführt werden muss. Es wird aber nicht das Einzige sein. Ja? Sie nannten diese, wie man sie in der Fachsprache nennt, die Sustainable Aviation Fuels. Also ich denke, es wird viel Innovation auch im Bereich des Flugverkehrs auf uns zukommen, die Elektrifizierung der individuellen Mobilität wird eine Rolle spielen, der Ausbau einer anderen Infrastruktur, die wir brauchen, um auch die Klimafreundlichkeit stärker zu betonen. Am Ende wird es aber eben auch eine Änderung des Verhaltens brauchen und ich denke, da sind wir uns auch alle einig.
Jetzt habe ich Herrn Schirrwagen in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Schirrwagen.
Ja, schönen Tag. Ich wollte ein Plädoyer abgeben, dass Reisen, egal wie sich das Reisen verändern wird, insbesondere mit Kindern nicht aufzugeben. Und auch für Jugendliche ist das Reisen meiner Ansicht nach für ihre Sozialisierung eine ganz wichtige Sache, weil sie einfach nicht nur klischeehafte Bilder von anderen Ländern haben oder blinde Flecken, sondern tatsächlich diese Länder erfahren können. Sie können einfach andere Mentalität kennenlernen und auch schätzen lernen. Und ich will Ihnen das jetzt mal nur ein Beispiel sagen. Wir sind mit unseren Kindern frühzeitig, mit 3 Kindern, durch ganz Europa gereist und auch mal Fernreisen gemacht nach Costa Rica oder Thailand. Und heute ermahnen die uns, doch vielleicht keine Flugreisen so weit zu machen oder eine Kreuzfahrt aus ökologischen Gründen. Und selbst haben sie alle 3 Partner und Partnerinnen gesucht aus Kolumbien, Iran, Litauen. Und ich glaube, generell sollten Kinder und junge Leute andere Länder nicht nur aus den Medien kennen.
Ja, das spricht ja auch wieder das an, was wir gehört haben, dass dieser Kontakt wichtig ist, das Kennenlernen anderer Kulturen. Wir hatten den Resonanzbegriff, den Frau Kierich da auch mit reingebracht hat. Und was ganz wichtig ist, was Sie ja sagen, das kam ja auch mehrfach zur Sprache in den Mails von unseren Hörerinnen und Hörern, dass die jüngere Generation, die Kinder da durchaus ja vielleicht die Älteren, ihre Eltern oder auch Großeltern in die Pflicht nimmt und sie sagt, also so wie ihr in der Vergangenheit gereist sind, so können wir nicht mehr reisen und so solltet ihr vielleicht auch nicht mehr reisen heute. Große Demonstration, Fridays for Future ist unterwegs, Klimastreik. Also man versucht die Aufmerksamkeit dahin zu lenken und auch natürlich gerade noch in dieser verschärften Situation, wo wir mit Extremwetterereignissen zu tun haben, wo wir ganz konkret merken, wie die Folgen des Klimawandels immer näher rücken und auch bis vor die eigene Haustür kommen. Da zeichnet sich also schon eine Bewusstseinsänderung ab, kann man sagen. Frau Kierich, beobachten Sie das auch? Dass die junge Generation einen Treiber oder eine Verantwortung hat?
Definitiv. Das ist natürlich irgendwie, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass die junge Generation da sicherlich nochmal andere Anforderungen hat, aber eben nicht sozusagen nur selbst auch andere Anforderungen an Gesellschaft mitbringt, sondern eben auch ganz klar eben nochmal an die Politik und natürlich auch die Unternehmen, die Organisationen, die Stakeholder, die Akteure, die Destinationen in die Pflicht nimmt. Und ich glaube, das ist auch immer was ganz, ganz wichtig, was man nicht vergessen darf, dass es eben auch eine Frage von den Destinationen ist, zu handeln, zu schauen, wie kann ich mich sozusagen resilient und klimanachhaltig auch ausrichten, dass sozusagen die Lebensqualität vor Ort gesichert ist, also dass wir eben nicht dieses Phänomen haben von Overtourism, dass es da eine Spaltung gibt zwischen Reisenden und Gästen dort und der Bevölkerung dort, sondern eben ein gesundes Miteinander, dass quasi da auch eine Ausdifferenzierung stattfindet. Und das wurde eben auch gesagt, da kann natürlich auch neue Technologien helfen.
Und was für Technologien sind das zum Beispiel? Wie stellen sich Destinationen darauf ein?
Die EU zum Beispiel, die vergibt jedes Jahr einen European Sustainable Destination, Smart Destination Preis. Also das heißt, da gibt es einfach größere Städte auch, die sich so durch Datentechnologien effizient aufgestellt haben, dass sie halt klügere Anreisewege oder durch die Stadt andere effizientere Möglichkeiten eben aufzeigt. Oder eben auch einfach damit mit den Daten, die vorhanden sind, guckt, wo kann Wasser gespart werden oder wie kann etwas sozusagen effizient gelöst werden. Und ich glaube, da liegt schon sehr, sehr viel Potenzial drin. Aber natürlich auch sozusagen in der Frage, wie kann ich Besucherlenkung ganz klar machen? Wo ist vielleicht etwas weniger gerade frequentiert und wo ist etwas höher frequentiert? Und dann natürlich auch nochmal zu schauen, wo ist vielleicht ja genau auch etwas frei und wo ist etwas noch nicht frei? Und also ich denke, wir haben da viele Möglichkeiten, eben auch Destinationen darüber nochmal zu entdecken, die bis jetzt sozusagen noch gar nicht so auf der Landkarte vielleicht waren, die aber trotzdem ganz, ganz viel Potenzial haben. Und da eben finde ich es auch sehr schön, wie sich manche Destinationen auch transformieren, die vielleicht auch einfach gezwungen sind. Zum Beispiel auch, wir reden jetzt immer nur zum Beispiel über Brände, aber wir haben natürlich auch den Klimawandel, der jetzt aus mehreren Gründen den Skiurlaub vielleicht etwas wieder in Verruf bringt. Und ich möchte hier vielleicht nochmal ganz gerne auf so ein heute erschienenes Buch hinweisen von Marco Polo, den Trendguide 2024. Da sind unter anderem eben auch nachhaltige Reiseziele mit genau ausgeleuchtet und unter anderem auch alternative Wintersportdestinationen, also wo zum Beispiel Skilifte in Tirol abgebaut wurden und stattdessen sozusagen eben man Skitouren geht oder gewandert wird, wie man eben auch ökologisch dorthin kommt. Also man sieht eben auch, dass Destinationen sich anpassen und damit natürlich auch wieder neue Angebote schaffen, gerade auch nochmal in diesem Kontext Resonanztourismus. Also ich finde, das ist sicherlich auch so ein Nudging, wenn wir nochmal über Medien sprechen, auch das ist eine Möglichkeit, da so ein bisschen neue Ziele anzustoßen, neue Reiseformen auch zu, ja, ein bisschen populärer zu machen.
Und das wird vielleicht unser Urlaubsverhalten auch künftig etwas ändern. Ich möchte noch ganz kurz vor Ende der Sendung Herrn Schott aus Göttingen Gelegenheit geben, sich einzuklinken in die Diskussion. Ich glaube, Ihr Stichwort sind klimafreundliche Geschäftsreisen.
Ja, das ist richtig. Das war ein Aspekt, der jetzt bisher noch nicht so zur Sprache kam. Nach dem Bundesreisekostengesetz ist man ja angehalten, immer eine Geschäftsreise in erster Linie möglichst kurz und möglichst kostengünstig durchzuführen. Und ich denke, dass es sinnvoll wäre, wenn man da vielleicht auch die gesetzlichen Grundlagen so ändert, dass es beispielsweise möglich ist, mit dem Nachtzug statt mit dem Flugzeug durchaus auch zum Beispiel mal nach Rom oder Stockholm zu reisen.
Sehen Sie denn da schon Ansätze? Passiert da etwas? Ist das nur ein Wunsch von Ihnen oder?
Das ist eine Anregung. Ich kenne leider bisher keine Initiative, die an der Stelle bisher wirklich schon versucht, etwas zu verändern. Aber ich denke, das wäre vielleicht eine Anregung. Ich denke, es ist ja gut, dass wir auch im beruflichen Bereich wieder mehr reisen seit dem Ende der Pandemie. Aber warum muss es da unbedingt immer das Flugzeug sein? Wäre zum Beispiel es nicht möglich, dass klimafreundliche Anreise über entsprechende, sagen wir mal, zum Beispiel großzügigere Erstattung, dass eben nicht immer nur das billigste, sondern auch das ökologischste Verkehrsmittel, meistens wäre es ja die Bahn, erstattet wird.
Genau. Ein wichtiger Hinweis, Herr Pechlaner, ich möchte Sie mal ganz kurz noch fragen, wie machen das die Vertreter in der Tourismusbranche, wenn sie reisen zu Kongressen, möglicherweise in alle Welt, achtet man darauf?
Man achtet zunehmend darauf, aber wir sind noch weit von einer sehr, sehr positiven Entwicklung entfernt. Ich würde Herrn Schott da recht geben, es gilt überhaupt zunehmend politische und damit auch rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das klimafreundliche Reisen stärker unterstützt wird. Eine Diskussion, die wir gestern auf unserer Tagung geführt hatten, war die beinahe Unmöglichkeit für Reiseveranstalter in Deutschland, internationale Bahnreisen durchgehend zu buchen. Sie haben im Grunde genommen Buchungssysteme, die im Wesentlichen national aufgestellt sind. Sie können also nicht einfach eine Bahnreise quer durch verschiedene Länder Europas so einfach und dort sozusagen Zugriff auf andere nationale Bahnsysteme buchen. Das ist eigentlich ein Unding. Ja? Daran muss gearbeitet werden und das wurde auch gestern festgehalten.
Also
wir sind auf dem Weg, aber noch weit weg von einem Idealzustand.
Ja, das muss ich als Schlüsselwort nehmen. Vielen Dank, dass Sie da so fleißig diskutiert haben. Und vielen Dank meinen Gästen und auch allen Hörerinnen und Hörern für die rege Beteiligung an dieser Diskussion zum Thema Starkregen, Dürre, brennende Wälder. Wie wird sich unser Urlaubsverhalten ändern? Wir haben einige Aspekte gehört, was sich schon tut. Die Lebenszeit geht damit für heute zu Ende. Sie können sie natürlich auch jederzeit online abrufen, zum Beispiel in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App, wo Sie sie auch unter meine Podcasts abonnieren können. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.